Aus einer Abhandlung über Die Welt in Auszügen Teil 3. Als ich vor etwa 7 Jahren gerade damit beschäftigt war, meine Arbeit Die Welt in Auszügen Teil 2 das Laufen beizubringen, erfuhr ich durch Zufall, dass mein Professor Jürgen Klauke im Begriffe stand, seine Lehrtätigkeit an der Universität Gesamthochschule Essen einzustellen. Ich war 3 Jahre zuvor von Essen nach Berlin gezogen, hatte jedoch die Verbindung zu Professor Klauke und seiner Klasse für künstlerische Fotografie gehalten und aus der Ferne noch alles an Schein gemacht, was ich für den Abschluss meines Studiums benötigte. Aber mit der Zeit war ich dem akademischen Betrieb mehr und mehr entwachsen. Ich glaubte, mit beiden Beinen mitten im beruflichen Alltag des bildenden Künstlers zu stehen und sah keinen Grund, weshalb ein staatlicher Abschluss mir und meiner Arbeit hätte nützlich sein sollen. Um ehrlich zu sein, geht es mir heute noch so. Nun jedoch, da ich die letzte Möglichkeit nahen sah, bei meinem altbewährten Professor das Studium zu beschließen, beeilte ich mich, nach Essen zu reisen, um dort meine aktuelle Arbeit als Examensthema amtlich registrieren zu lassen. Schon allein aus diesem diffusen Unbehagen heraus, vielleicht am Ende meines erbärmlichen Daseins ganz ohne akademische Würden vor den heiligen Petrus hintreten zu müssen, wo ich doch sonst nichts Nennenswertes geleistet hatte. Durch diese unvorhergesehene Wendung meines Schicksals sah ich mich nun plötzlich 2 Problemen ausgesetzt. Ich musste eine künstlerische Arbeit zu einem festgesetzten Termin abliefern. Das widerspricht der Natur der Sache, denn jede künstlerische Arbeit führt ein Eigenleben, auf das der Künstler nicht nach Gutdünken zugreifen kann. Zum Zweiten jedoch, und jetzt erst komme ich zum Kern dieser weitschweifigen Rede, zum Zweiten forderte der Studienplan eine theoretische Abhandlung von mir, die über Entstehung, Sinn und Zweck meiner Arbeit qualifiziert Auskunft geben sollte. Ich war damals der Ansicht, dass sich Künstler darauf beschränken sollten, ihre Qualifikation in der Herstellung von Kunst zu erwerben, nicht in deren Deutung. Dafür stehen genügend Kunsthistoriker und Theoretiker bereit, die in dieser Disziplin deutlich mehr leisten können. Ich hatte zudem Künstler erlebt, die bei dem Versuch, anspruchsvoll über ihr Werk zu parlieren, eine wunderschöne Arbeit mit Worten vernichtet haben, weil sie mit aller Macht den Blick auf Inhalte zu lenken versucht hatten, die in ihrer Arbeit gar nicht enthalten waren und damit die Sicht auf Inhalte versperrt hatten, die tatsächlich da waren und auch ohne große Auskünfte jedermann sofort ans Herz gegangen wären. Will sagen, die Fähigkeit, brauchbare Kunstwerke zu schaffen, geht nicht immer mit einem sicheren Gespür für Inhalt, Bedeutung und Qualität der eigenen Arbeit einher. Sehr schön nachzulesen übrigens in der prosaischen Goya-Biografie von Leon Feuchtwanger, egal ob es nun stimmt oder nicht, was dort steht. Feuchtwanger schreibt, Goya habe nur ein sehr unbestimmtes Gefühl gehabt für das, was er tat, dass er kaum in der Lage war, zu beurteilen, ob ihm etwas gelungen war oder nicht. Sein Assistent, Augustin, hingegen, als Künstler eine Niete und auf ewig dazu verdammt, Goyas riesige Schinken auszumalen, hat ein untrügliches Gespür für seines Meisters Arbeit. Der große Goya sucht das Lob seines Angestellten und fürchtet dessen Kritik. Wenn ich mich recht entsinne, ist es denn auch Augustin, der die Qualität der Capriccios als erster erkennt. Doch ich komme hier ganz bös vom Thema ab. Ich machte mich also widerwillig an die geforderte Abhandlung. Ich fühlte mich dazu nicht qualifiziert und ich hatte keine Lust darauf. So wie ich jedoch ein wenig in die Materie eingetaucht war, begann ich unversehens Geschmack an der Erfüllung dieser Aufgabe zu finden. Ich entdeckte meine Arbeit von einer neuen Seite, entdeckte an ihr Dinge, die ich vorher nicht gesehen hatte, und es bereitete mir große Genugtuung, mir noch einmal in aller Gemütsruhe die einzelnen Entwicklungsstufen meiner Arbeit zu vergegenwärtigen, die vielen Sackgassen, in die ich eingelaufen war, die unzähligen Entscheidungen, die von meinem ersten halbwegs planlosen Versuch zu den 17 großformatigen Fotografien geführt hatten, die im Nachbarzimmer an die Wand gelehnt standen. Nicht weinen jetzt. Und wie ich zu Beginn noch überlegt hatte, wie ich mein dürftiges Traktat wohl würde aufblähen können, um der Studienordnung Genüge zu tun, so sah ich mich nach 2 Wochen Schreibens bereits verzweifelt nach einem Ufer um, an dem ich mein Schiff in den Sand rammen könnte, um irgendwie zu einem Schluss zu kommen. Die theoretische Abhandlung zu »Die Welt in Auszügen Teil 2« brachte mir 3 unerwartete Vorteile ein. Bla bla, um genau zu sein, musste sogar jeder Vorteil, den die Arbeit mir einbrachte, eo ipso ein unerwarteter sein, denn ich hatte mir ja schließlich überhaupt keinen Vorteil davon versprochen. Ich war mit meinen Bildern rundum zufrieden gewesen, als ich mich ans Schreiben machte. Nun aber, nachdem ich entdeckt hatte, dass meine Bilder mir auch bei analytischer Betrachtung etwas boten, war ich geradezu stolz auf sie. Und ich war stolz auf mich, dass ich diese Tiefenprüfung überhaupt hinbekommen und auch alles kapiert hatte. So kam es mir zumindest vor. Sagen wir also, die Arbeit an der theoretischen Abhandlung vertiefte noch das ohne dies bereits ungetrübte Verhältnis zu meinen Bildern, verbesserte unser freundschaftliches Miteinander. Ein weiterer Vorteil der theoretischen Auseinandersetzung bestand darin, dass ich mich plötzlich in die glückliche Lage versetzt sah, einem Gespräch über meine Bilder nicht nur beiwohnen, sondern mich sogar aktiv daran beteiligen zu können. Ich fühlte mich weniger angreifbar, sagen wir, der Rezeption meiner Arbeit weniger hilflos ausgeliefert. Ich hatte etwas in der Hand, das ich ins Treffen führen konnte. Es macht mich immer ein wenig verlegen, wenn mir jemand zu erklären versucht, was eine meiner Arbeiten bedeuten könnte. Die Aufmerksamkeit, die sich darin äußert, ist schmeichelhaft, aber der Vorgang hat manchmal auch etwas Peinliches an sich. Ich weiß nicht, warum das so ist. Kurzum, ich entdeckte, dass es sehr nützlich sein kann, etwas über die eigene Arbeit zu wissen, das über das persönliche Erlebnis und die übliche Künstlermystik hinausgeht. Es ist beruhigend, sich im entscheidenden Moment nicht auf diese »Tut mir leid, es ist einfach so aus mir herausgebrochen« Haltung zurückziehen zu müssen. Das mag ja gerne so gewesen sein, aber trotzdem hat die Arbeit schließlich noch eine halbwegs objektivierbare Bedeutung, einen gesellschaftlichen und einen kunsthistorischen Kontext, über die sich etwas sagen lässt. Und am Ende ist es dann vielleicht doch besser, man verschafft sich selbst einen Überblick, bevor andere es tun. Ein weiterer Vorzug meiner theoretischen Abhandlung offenbarte sich erst nach dessen Vollendung, als ich bereits einige Exemplare davon verteilt hatte, an Freunde, Bekannte, Käufer und jeden sonst, der sich für meine Arbeit interessierte. Es zeigte sich, dass der Text jenen eine Hilfe bot, die nicht ohne weiteres Zugang zu meiner Arbeit fanden, es aber unbedingt wollten, andererseits aber auch die Neugier derer befriedigte, die sich von meinen Bildern bereits angesprochen fühlten. Als ich nun sah, was es für eine vorteilhafte Wendung genommen hatte mit meiner theoretischen Abhandlung, beschloss ich, in Zukunft jeder meiner Arbeiten einen solchen Sachtext beizugeben. Das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. Junge, Junge. Und nun ist es soweit. Nach 5-jähriger Arbeit ist »Die Welt in Auszügen Teil 3« endlich abgeschlossen. Vor 3 Monaten habe ich das letzte Bild in seiner Kiste verstaut und vor 6 Wochen die 2 Exemplare der Buchversion beim Buchbinder abgeholt. Dann kam noch Weihnachten und Silvester dazwischen und das Hoch an der Frankfurter Wertpapierbörse. Nun duldet die Arbeit keinen weiteren Aufschub mehr. Dieser Text entsteht jedoch unter anderen Vorzeichen als die theoretische Abhandlung zu meiner vorherigen Arbeit. Der akademische Rahmen ist nicht mehr gegeben. Die Prüfungsordnung verlangte damals eine im Rahmen meiner Ausbildung möglichst wissenschaftliche Abhandlung von mir. Dieser Anforderung konnte ich natürlich nur dem Anschein nach gerecht werden, denn ich bin kein Wissenschaftler, will kein Wissenschaftler sein und bin zu wissenschaftlicher Arbeit auch nur sehr rudimentär ausgebildet worden. So freue ich mich, in der vorliegenden Auseinandersetzung mit meiner Arbeit diesen Aspekt ganz und gar unter den Tisch fallen lassen zu können. Das bedeutet, diese Abhandlung wird persönlicher ausfallen als die letzte. Was jedoch nicht heißt, dass ich nicht um präzise, tiefgründige und differenzierte Betrachtungen bemüht sein werde. Das andere ist die zeitliche Komponente. Ich habe lange mit mir gerungen, ob es wohl klug ist, mehrere Wochen Zeit damit zu verbringen, diesen Text zu schreiben. Ich betrachte es als Luxus, solches zu tun. Das moderne Leben verlangt ein immer rationelleres Vorgehen von uns. Da kommt auch der bildende Künstler nicht ungeschoren davon. Und rationelles Vorgehen bedeutet nicht zuletzt spezialisiertes Vorgehen, Konzentration auf das, worin man die größte Leistung zu erbringen vermag. So stellt sich mir die Frage, ob ich nicht mehr erreichen würde, wenn ich diese Zeit in meine nächste künstlerische Arbeit investierte. Nun, was soll ich sagen? Ich habe beschlossen, mir diesen Luxus das eine Mal noch zu gönnen. So bin ich. Nun möchte ich gern noch ein paar Worte über das verlieren, was den Leser auf den folgenden Seiten erwartet. Ich glaube, das Entscheidende ist eigentlich, dass ich es noch gar nicht weiß. Und das ist keine rhetorische Floskel, sondern bereits die erste nicht ganz unwesentliche Aussage zur Entstehung meiner Arbeit. Die Geschichte der Entstehung von »Die Welt in Auszügen Teil 3« ist im Wesentlichen eigentlich die Geschichte eines Gefühls, das immer wieder verloren ging und immer wieder mühsam wiederhergestellt werden musste. Aus 2 Gründen. Zum einen ist das Gefühl, das dieser Arbeit zugrunde liegt, so komplex und zerbrechlich, und so sehr Gefühl, so wenig Gedanke, dass ich es selbst nur in den seltensten Augenblicken als Einheit zu fassen bekomme. Ich unterscheide hier zwischen Gefühl und Gedanke. Ich denke, Jede künstlerische Arbeit hat in der Person ihres Autors ein gefühlsmäßiges und ein gedankliches Fundament. Der eine mag mehr hierzu tendieren, der andere mehr dazu. Die eine Arbeit mehr hierauf beruhen, die andere eher darauf. Ich hatte zu Beginn meiner Arbeit ein kristallklares Gefühl für das, was ich wollte, für das, was meine Bilder vermitteln sollten. Ich hatte sie ganz deutlich vor Augen, aber ich konnte mich nur sehr mangelhaft zu meinem Vorhaben äußern. Das geht mir nicht immer so. Ich war von der Qualität dessen, was ich vor meinem inneren Auge sah, vollkommen überzeugt. Aber das Gefühl, das dieser Vorstellung zugrunde lag, war so vielschichtig und unübersichtlich, dass ich es kaum verstehen und in Worte kleiden konnte. Und es war so zerbrechlich, dass es mir sehr oft verloren ging. Das hat nicht nur die Arbeit selbst ungemein erschwert, sondern wirft natürlich auch seinen Schatten auf die gedankliche Auseinandersetzung mit ihr. Dass mir das Gefühl für mein Vorhaben so oft verloren ging, lag jedoch nicht nur daran, dass es so komplex und zerbrechlich war. Es lag auch daran, dass sich die Arbeit über einen so unverhältnismäßig langen Zeitraum erstreckt hat. Nur so hatte das Gefühl überhaupt erst die Möglichkeit, mir ständig flöten zu gehen. Ich war aus ökonomischen Gründen gezwungen, jeden Kontinent einzeln zu bereisen. Ich war nicht eigentlich dazu gezwungen, aber ich war nicht vorausschauend genug gewesen, zu erkennen, dass ich viel Zeit, Geld und Nervenkraft hätte sparen können, wenn ich mir vor 5 Jahren das Geld zu einer Weltreise geliehen und die Arbeit an einem Stück vollendet hätte. Wie dem auch sei. Ich bereiste jeden Kontinent einzeln, zügig, nur konzentriert auf die Orte, die ich fotografieren wollte, weil ich zu anderem kein Geld hatte und weil es mir darum zu tun war, möglichst unwissend und fremd an meine Objekte heranzutreten. Danach flog ich wieder nach Hause. Es folgten ein paar Wochen, in denen ich meine Reise aufarbeitete, Filme entwickelte, kleine Probeabzüge machte und mich ein wenig um Technik kümmerte. Danach sah ich mich nach dem Geld für die nächste Reise um. Das dauerte immer und es lenkte mich von meiner Arbeit ab. Hatte ich das Geld dann schließlich beisammen, konnte ich meinen roten Faden meistens nur noch undeutlich erkennen. Es war zum Teil ein echter Krampf. So möchte ich mich auch in diesem Text wieder auf die Suche nach meinem roten Faden begeben, der mittlerweile abgespult ein paar Monate hinter mir liegen geblieben sein müsste. Etwas anderes bleibt mir auch gar nicht übrig. Ein Unterfangen mit ungewissem Ausgang, aber mit aller Zuversicht in Angriff genommen. Meine Strategie? Ich fange im April 1994 auf dem Domplatz zu Florenz beim allerersten gedanklichen Vorboten meiner Arbeit an und taste mich mehr oder weniger chronologisch in die Gegenwart vor. Eines noch, worauf ich den Leser hinweisen möchte. Es wird in diesem Text mitunter um fotografische und Labortechnik gehen. Das muss so sein. Ich komme einfach nicht daran vorbei. Es liegt nicht in der Natur einer Auseinandersetzung, wie sie mir hier vorschwebt, aber es liegt ganz entschieden in der Natur einer solchen Auseinandersetzung mit »Die Welt in Auszügen Teil 3«. Ich bin davon überzeugt, dass man erst dadurch bestimmte Dinge wird verstehen können, die man angesichts der Originale vielleicht spürt, aber irgendwie nicht so richtig glauben kann. Ich lasse das jetzt einfach einmal so stehen. Sie können den Satz ruhig mehrmals lesen. Ich habe bezüglich der Technik für diese Arbeit sehr viele Entscheidungen getroffen und wieder verworfen. Fotoapparate, Filme, Fotopapier und Chemie wieder und wieder ausprobiert, in allen erdenklichen Kombinationen selbstverständlich. Ich habe Dutzende Dummies gebastelt, absurde Laborverfahren entwickelt, mit Herstellern telefoniert, wochenlang mir verschiedene Pappen angesehen und an der richtigen Rahmenleiste herumgerechnet. Kurzum, ich habe mich nach allen Regeln der Kunst mit dem Thema herumgequält. Es war wirklich nicht witzig. Sehe ich mir jedoch die Originale heute an, so bin ich davon überzeugt, dass jede Entscheidung, die ich getroffen habe, nicht nur wichtig war, sondern sogar unbedingt notwendig. Dass mich meine Arbeit nicht annähernd so sehr befriedigen würde, wenn ich mich in nur einer meiner Möglichkeiten anders entschieden hätte. Das zur Beruhigung derer, denen allein schon beim Wort Technik die Knie zu schlottern beginnen. Es wird stets inhaltlich motiviert und auch sinnvoll sein, wenn ich mich zu diesem Thema äußere. Und es wird an keiner Stelle um Rezepturen gehen, um Zehntel Grad Celsius, die Dichte von Negativen oder Entwicklungsschlieren. Um ein weiteres Argument für meine Beharrlichkeit ins Treffen führen zu können, möchte ich meinen oben gefassten Entschluss schon an dieser Stelle über den Haufen werfen und in der Chronologie der Entstehungsgeschichte meiner Arbeit ein wenig vorgreifen. Es wird sich jedoch zeigen, dass es hier um etwas geht, das meine Arbeit unbemerkt schon von Anfang an begleitete, erst im letzten Jahr jedoch zum Vorschein kam. Ich interessiere mich seit einer Weile beiläufig für Astrophysik. Eigentlich verstehe ich von dieser Wissenschaft rein gar nichts. Galilei kann ich gerade noch so folgen, aber danach ist eigentlich schon Schluss. Trotzdem faszinieren mich ihre Erkenntnisse, Mutmaßungen und wilden Spekulationen. Sie bringen mich zum Staunen. Dafür muss ich sie ja schließlich nicht verstehen. In erster Linie ist es das, was mich an dieser Wissenschaft so bezaubert. Doch halt! Es könnte vielleicht auch noch etwas anderes sein, fällt mir da gerade ein. Dass die Astrophysik nämlich zwischen den Zeilen schon immer einen Gegenstand zum Thema hatte, der auch mich sehr beschäftigt. Das Phänomen der Einsamkeit. Ist doch so, oder? Denken Sie darüber nach. Wie auch immer. Irgendwann vor 2 Jahren entschloss ich mich, meiner heillosen Unwissenheit auf diesem Gebiet ein Ende zu bereiten. Als erstes wollte ich mich über Albert Einstein hermachen. Ich dachte, wenn ich erst einmal die Relativitätstheorie kapiert hätte, würde ich vielleicht den ganzen Rest auch gleich verstehen. Eine Strategie, deren Tauglichkeit ich nie nachweisen konnte, da ich bereits an der Relativitätstheorie scheiterte, sogar schon an der speziellen. Ich kaufte mir das Buch Einsteins Ideen von Banesh Hoffmann, einem Mann, der in den 30er Jahren wissenschaftlicher Assistent Albert Einsteins gewesen war. Der Klappentext versicherte mir, Hoffmann würde selbst dem Laien die Ideen Einsteins erschließen, aber mir blieben sie leider trotzdem ein Geheimnis. Ich fand jedoch eine kurze Passage, ein paar Sätze nur, die meinen Begriff von Kunst und künstlerischer Arbeit nachhaltig prägten und meine Arbeit, die Weltenauszügen Teil 3, einen entscheidenden Schritt voranbrachten, was zu dem Zeitpunkt auch gerade einmal wieder bitter nötig war. Ich kann nicht mit Gewissheit behaupten, dass das, was ich dort entdeckte, wirklich vollkommen neu für mich war, aber zumindest hatte ich es mir noch nie vorher bewusst gemacht. Hoffmann beschreibt, was Einstein dazu brachte, sich Jahre nach Veröffentlichung der speziellen Relativitätstheorie nochmals an die Arbeit zu machen, um die allgemeine Relativitätstheorie zu formulieren. Und an seinen eher lapidaren Formulierungen werden Sie sofort erkennen, wie wenig er sich der Freude bewusst ist, die er uns hier bereitet. Passen Sie auf. Ich zitiere: Den Anstoß zu Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie gab wiederum ein ästhetischer Mangel. Warum sollten nur Ruhe und gleichförmige Bewegung relativ sein? Könnten nicht auch gleichförmige Beschleunigung und ganz allgemein Bewegungen schlechthin relativ sein? Zitat Ende. Und 2 Absätze darauf, ich zitiere: Mit seinen neuen Begriffen von Raum und Zeit hatte Einstein schon in der speziellen Relativitätstheorie gezeigt, dass gleichförmige Bewegung relativ ist. Es erschien ihm allerdings unschön, dass die Theorie nur diese Bewegung als relativ einstuft und alle anderen nicht. Zitat Ende. Einstein hat sich also nur deshalb daran gemacht, die allgemeine Relativitätstheorie zu formulieren, weil ihn die spezielle ästhetisch nicht so recht befriedigen wollte. Er fand die spezielle Relativitätstheorie unschön, weil sie ihm nicht allgemeingültig genug war. Das zu hören hat mich außerordentlich beeindruckt. Hier wird eine naturwissenschaftliche Theorie, eine mathematische Formel gar, nach dem Maßstab ihrer Ästhetik beurteilt. Und der Maßstab wird auch näher definiert. Die Formel fällt nach ästhetischen Gesichtspunkten durch, weil sie nicht allgemeingültig genug ist. Einstein fand es schlicht nicht stringent, dass sich die Entdeckungen, die er in der speziellen Relativitätstheorie gemacht hatte, nicht auf alle Formen von Bewegung anwenden ließ. Das war sein ästhetisches Problem und davon zu erfahren, löste meines, wie Sie gleich sehen werden. Zunächst aber wollen wir aus unseren Beobachtungen folgende Formel herleiten. Stringenz gleich Schönheit. Vorausgesetzt natürlich, Einstein lag richtig und sein Biograf hat nicht geflunkert. Am Tag, nachdem ich diese 2 Absätze gelesen hatte, arbeitete ich in der Dunkelkammer und mit einem Mal hatte ich die Lösung für ein ästhetisches Problem vor Augen, das mich schon seit 4 Jahren beschäftigte. Wie groß ich die Fotografien für die endgültige Fassung von Die Welt in Auszügen Teil 3 abziehen sollte. Mit dem Sinn von Banesh Hoffmanns Sätzen im Hinterkopf wurde mir plötzlich deutlich, dass ich meine Bilder nur als Kontaktabzüge präsentieren konnte. Nur das war wirklich stringent und alles andere war Unfug. Ich hatte in meiner Arbeit von Anfang an auf ein Höchstmaß an sinnlicher Qualität hingearbeitet. Ich war mir immer sicher gewesen, dass die Bilder anders nicht funktionieren würden und dass es deshalb das oberste Gebot meiner Bemühungen sein müsse. Der König unter allen Abzügen ist indes der Kontaktabzug, was seine Schärfe betrifft, die Grauwertabstufung, die Präsenz der Bildgegenstände und die Unmittelbarkeit seiner Wirkung. Nun hatte ich den Kontaktabzug als Möglichkeit zwar immer in meine Erwägungen eingeschlossen, mich aber nie endgültig zu dieser Technik durchringen können. Mitunter leuchtete es mir ein, aber ich war mir nicht sicher, ob es wirklich unbedingt notwendig sei. Außerdem zeichnete sich ab, dass es einige Schwierigkeiten mit sich bringen würde, die ganz speziell etwas mit meinen Bildern zu tun haben. Vor allem jedoch hielt ich es für zu gewagt. Ich fürchtete, ich könnte mir mit Kontaktabzügen vielleicht etwas ganz Fundamentales verscherzen, das grundsätzliche Wohlwollen meines Publikums vielleicht oder die grundsätzliche Zugänglichkeit meiner Arbeit überhaupt. Kontakte sind eben einfach klein, und abgesehen von den Problemen, die das sowieso schon mit sich bringt, werden kleine fotografische Arbeiten zurzeit auf dem Kunstmarkt nicht gern gesehen. Nun aber wurde mir deutlich, dass ich meine Bedenken gegen das winzige Format dem Gebot der Stringenz nicht nur opfern musste, sondern auch getrost opfern konnte, wenn die sinnliche Qualität meiner Bilder das oberste Ziel meiner Bemühungen war. Dass meine Arbeit überhaupt nur dann gut werden konnte, wenn sie in jeder Hinsicht stringent geraten würde. Es geht sogar noch weiter, womit wir allerdings definitiv die Gefilde des Okkulten betreten. Halten Sie sich also fest und vergessen Sie bitte nicht, dass ich immer noch darzulegen versuche, weshalb es bei einer Auseinandersetzung mit die Weltenauszügen Teil 3 nicht zuletzt auch um fotografische Technik gehen muss. Albert Einstein hatte mir durch seine Unzufriedenheit mit der speziellen Relativitätstheorie nicht nur deutlich gemacht, dass es unbedingt Kontaktabzüge sein mussten. Er machte mir im gleichen Augenblick auch klar, dass genau das schon 4 Jahre zuvor klar gewesen war, dass diese Entscheidung meinem Vorhaben von Anfang an innegewohnt und eigentlich nur darauf gewartet hatte, dass ich endlich dahinter käme. Das erkenne ich allerdings erst heute, genau genommen erst jetzt, da ich mir all diese Begebenheiten noch einmal vor Augen führe. Zumindest bilde ich mir das ein. Damals konnte ich es nur der ungetrübten Freude über meine Entscheidung entnehmen und der Selbstverständlichkeit, mit der ich plötzlich bereit war anzunehmen, wogegen ich 4 Jahre lang große Bedenken gehegt hatte. Ich habe früher immer gedacht, es gebe zu jeder künstlerischen Arbeit eine ganz bestimmte und einzigartige Technik, die dem Vorhaben entspricht und gerecht wird. Damit meine ich etwas ganz Einfaches. So wie die Porträts Thomas Ruffs nach Großformattechnik verlangen, so verlangen die Straßenszenen Cartier-Bressons nach Kleinbildtechnik. Alles andere wäre Unfug. Es ist stringent. Es ist die innere Logik dieser Arbeiten. Es gibt keinen Grund, weshalb eine Technik prinzipiell besser sein sollte als eine andere. Die Qualität lässt sich immer nur an ihrer Eignung messen, den vom Autor gewünschten Inhalt zum Ausdruck bringen zu können. Diese Beobachtung gilt natürlich nicht nur für Fotografie, sondern für jedes andere Medium auch. Aber anhand der Fotografie lässt es sich sehr schön verdeutlichen. Ich bin von diesem Gedanken heute noch überzeugt, aber mittlerweile würde ich noch einen Schritt weiter gehen. Ich denke, dass jedem künstlerischen Vorhaben, oder sagen wir lieber jeder Vision, das klingt zwar abgedroschen, wird der Sache aber am ehesten gerecht, dass jeder Vision eine ganz bestimmte und einzigartige Technik von Natur aus innewohnt. Eine einzigartige, unverwechselbare Sprache der Ästhetik, die allein den Inhalt zum Ausdruck bringen kann. Und dass es die Aufgabe des Künstlers ist, dieses Vokabular nicht zu erfinden, sondern lediglich zu identifizieren, um sich seiner bedienen und schließlich formulieren zu können, was von Anfang an der Inhalt seiner Vision gewesen war. Mit anderen Worten, das ästhetische Vokabular, in dem eine Vision sich äußert, ist keine willkürliche Erfindung des Autors, sondern in der Vision selbst von vornherein angelegt. Und auf mich bezogen? Der Gedanke, meine Bilder als Kontaktkopien zu präsentieren, war keine plötzliche Eingebung von mir, sondern von Anfang an in der Bildidee enthalten gewesen. Es war Teil der inneren Logik meiner Arbeit und ich kann nur froh sein, dass ich noch rechtzeitig dahinter gekommen bin. Einstein hat die Relativitätstheorie ja schließlich auch nicht erfunden. Er hat lediglich mit dem Finger auf etwas gezeigt, das seit Milliarden Jahren direkt vor unser aller Nasen lag, auf ein Gesetz, auf das des Menschen Dasein beruht, seitdem es ihn gibt. Er hat die innere Logik des Universums erkannt. Darin bestand seine Leistung. Und sein Gespür für die innere Logik unseres Universums äußerte sich genau genommen nicht in der allgemeinen Relativitätstheorie, sondern bereits in seiner Unzufriedenheit mit der speziellen. Trotzdem loben wir nicht das Universum, dass es sich eine so schöne Formel ausgedacht hat, sondern nennen Einstein ein Genie, dass es ihm gelungen ist, etwas sichtbar zu machen, das auch ohne seine Bemühungen kein Deut weniger wirklich gewesen wäre. Aber ich will mich darüber nicht beschweren. Außerdem stimmt es nicht ganz, was ich da gesagt habe. Wir loben nämlich das Universum in unseren Religionen, auf die eine oder andere Weise, oder haben es gelobt. Aber hier komme ich definitiv auf Abwege. Schluss also mit Einstein und zurück zu meiner Arbeit »Die Welt in Auszügen, Teil 3«. Ich möchte dem Leser zunächst ein paar Eckdaten an die Hand geben, eine Kurzbeschreibung meiner Arbeit, eine grobe Chronologie, ein paar Zahlen und Fakten. Danach werde ich wieder in das Jahr 1994 zum Domplatz von Florenz zurückkehren und Stück für Stück das Bild vervollständigen. Wenn man auf Reisen ist, besonders dann, wenn die Reisemittel beschränkt sind, man sich in Zügen und Bussen fortbewegt und in verlausten Herbergen absteigt, sollte man stets auf die Frage nach dem Zweck des Unternehmens vorbereitet sein. Im Hilton von Santiago de Chile fragt einen niemand, was machst du hier? Wahrscheinlich denkt jeder vom anderen, er sei da, um Geschäfte zu machen. Und über Geschäfte redet man nicht einfach so, zumindest nicht vor Sonnenuntergang, außerhalb der Hotelbar und in Anwesenheit von Frauen und Kindern. Ich weiß es nicht. Die Gemeinde der Rucksacktouristen hält es da jedenfalls anders. Logiert der Reisende in einer baufälligen Absteige in Dar es Salaam, so wird ihm die Frage wahrscheinlich bereits zum Frühstück vom Nachbartisch aus zugerufen. Es folgen eine kurze Vorstellung und die Aufforderung, das Abendessen gemeinsam einzunehmen. Macht aber nichts. Tatsache bleibt, dass man im Milieu der Rucksacktouristen eine Antwort auf solcherlei Fragen unbedingt zur Hand haben sollte. Natürlich nicht, wenn man sich lediglich auf einer Urlaubsreise befindet. Umso mehr jedoch, wenn das Unternehmen so kompliziert ist, dass man es selbst kaum verstehen kann. So meine Lage. Deswegen ersann ich wenige Tage nach Antritt der ersten größeren Reise eine Kurzformel für meine Arbeit »Die Welt in Auszügen Teil 3«, um Auskunft über Sinn und Zweck meiner Reisen geben zu können, wann immer die Umstände es von mir verlangten. Die Formel lautete, ich mache ein gefälschtes Jahrhundertwende-Reisefotoalbum. Das kam gut an. Darunter konnte sich fast jeder etwas vorstellen, das dem, was mich tatsächlich umtrieb, sogar meistens nicht vollkommen unähnlich war. Zunächst sagte ich allerdings immer, ich befände mich auf einer Geschäftsreise. Das kam noch besser an, weil die äußeren Umstände es meistens nicht unbedingt nahelegten. Außerdem zog es unfehlbar die Frage nach sich, welches denn mein Geschäft sei, woraufhin ich meine bewährte Kurzformel ins Treffen führen konnte. Ein gefälschtes Jahrhundertwende-Reisefotoalbum also. Ich habe mit der Arbeit etwa vor 5 Jahren begonnen. Das kann ich mittlerweile nur noch anhand der Rechnung für meine 6x9-Kamera rekonstruieren. Sie ist vom 3. Mai 1995. Wie ich mich kenne, muss ich mir schon Monate zuvor den Kopf über die Anschaffung dieser Kamera zerbrochen haben. Aber ich denke, das Datum sollte alles in allem als offizieller Beginn der Arbeit herhalten können. Ich wollte in der Tradition der beiden vorangegangenen Kapitel von »Die Welt in Auszügen« fortfahren und einen fiktiven Katalog, diesmal zur Welt selbst, anfertigen. Zu den unterschiedlichen Ländern, Völkern, Kulturen und Naturerscheinungen unseres Planeten. Es klingt geradezu ignorant, wie dieser Satz da steht. Die mit meiner Arbeit vertraut sind, werden ihn wahrscheinlich zu nehmen wissen. Allen anderen sei ganz besonders ans Herz gelegt, das Wort »fiktiv« im Geiste dreimal zu unterstreichen, am besten gleich noch rot blinken zu lassen und mit irgendeinem unangenehmen Ton zu unterlegen. Anders kann man den Satz nur missverstehen. Doch weiter. Orientieren wollte ich mich hauptsächlich an den Ikonen des Massentourismus, wie überhaupt von Anfang an klar war, dass meine Arbeit inhaltlich am Tourismus nicht vorbeikommen würde. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Will man einen fiktiven Katalog zur Welt zusammenstellen, der vom Publikum auch als solcher wahrgenommen wird, so ist man gezwungen, auf jede natürlichen oder kulturellen Erscheinungen zurückzugreifen, die im allgemeinen Bewusstsein sinnbildlich für ganz bestimmte Gegenden der Welt stehen. Egal ob zu Recht oder zu Unrecht. Und das sind meistens die Ziele des Massentourismus. Ausgenommen von dieser Regel sind Landstriche, die aus natürlichen oder politischen Gründen nur schwer zugänglich sind oder einfach niemanden interessieren. Für solche Gegenden hat das öffentliche Bewusstsein meistens keine Symbole zur Hand, lässt sich dafür aber umso bereitwilliger welche aufschwatzen, was Fälschern wie mir das Handwerk ungemein erleichtert. Sie kennen die berühmte Gretchenfrage, wo leben eigentlich die Eisbären? Im Süd- oder im Nordpolargebiet? Ist egal. Solange es die meisten Menschen nicht so genau wissen, gehen Eisbären für beides als Symbol durch. Ich erwähnte bereits, dass ich mir jeden Kontinent einzeln vornahm. Hatte ich das Geld für eine Reise beisammen, lieh ich mir in Büchereien so viele Reiseführer zu einem Kontinent aus, wie ich bekommen konnte. Zusätzlich nahm ich mir das übliche kostenlose Informationsmaterial aus Reisebüros mit, vornehmlich jene dicken Kataloge der ganz großen Pauschalreiseunternehmen, die sich schon bald als außerordentlich nützliche Informationsquellen für die Belange meiner Reiseplanung erweisen sollten. Denn abgesehen von den unzähligen Abbildungen identischer Hotels an identischen Küstenstrichen mit identischen Palmen, unter denen identische Urlauber meistens identische Ballspiele spielen, enthalten sie Abbildungen all jener Ikonen des Massentourismus, nach denen ich suchte. So gesehen war es für mich sogar sicherer, mich bei der Auswahl meiner Ziele auf diese billigen Kataloge zu verlassen, anstatt auf die sogenannte gehobene Reiseliteratur zurückzugreifen oder gar meinem Instinkt zu vertrauen. Ich suchte ja, wie gesagt, nicht nach den bedeutendsten Denkmälern oder typischsten Landstrichen eines Kontinents, sondern nach jenen Denkmälern und Landstrichen, die im allgemeinen Bewusstsein als die bedeutendsten und typischsten galten. Und genau damit steht und fällt die Tourismusindustrie schließlich und mit ihr die Publikation, von denen ich hier spreche. Dass sie Klischees von der Welt gleichzeitig schafft, bestätigt und bedient. Im Übrigen muss man sagen, dass die großen Ikonen des Massentourismus ihre herausragende Stellung meistens weder zufällig noch zu Unrecht innehaben, von einzelnen Ausnahmen natürlich abgesehen. Als nächstes machte ich mich daran, die Sehenswürdigkeiten, für die ich mich entschieden hatte, in einer ausgefuchsten Streckenplanung möglichst rationell miteinander zu verbinden. In jeder Hinsicht. Ich war, wie gesagt, aus finanziellen Gründen dazu gezwungen. Ich wollte jedoch auch unbedingt möglichst fremd an die Gegenstände meiner Betrachtung herantreten, möglichst perfekt jenes Symptom des Massentourismus simulieren, das wir alle kennen und das der pflichtschuldige Akademiker nie zu belächeln müde wird. Zu Unrecht übrigens. Wie ein Strom von Fremden sich aus einem Reisebus auf den Vorplatz irgendeines ehrwürdigen Denkmals ergießt, alle wie wild zu fotografieren und filmen beginnen und sich wenige Minuten später schon wieder in ihr Gefährt hineinzwängen, um sich wieder stundenlang den Hintern platt zu sitzen. Ich wollte jedoch nicht nur Tourist spielen. Es ist überhaupt meine bevorzugte Arbeitsmethode, möglichst fremd und unwissend an einen Gegenstand heranzutreten, mir sozusagen ein Bild von ihm zu machen, indem ich ein Bild von ihm mache. Ein Bild von etwas zu machen, ist ein Abenteuer. Und das Abenteuer ist umso größer, je weniger über den Gegenstand der Anschauung bekannt ist. So geht es mir zumindest. Als ich in Indien war, wollte es der Zufall, dass ich zweimal jeweils für 3 Tage in Varanasi bleiben musste, vor und nach einem Flug von Varanasi nach Kathmandu, den ich kurz entschlossen buchte, als ich sah, wie es auf Indiens Landstraßen zugeht. Eine Maßnahme, die sich übrigens als vollkommen sinnlos erwies. Ich habe auf meinen Reisen nämlich festgestellt, dass es im Luftverkehr einer Nation stets genau so zugeht wie im Straßenverkehr, was den Stil und das Verhalten der Verkehrsteilnehmer angeht, wie auch die Wartung und Pflege der Fahrzeuge. Und das ist auch naheliegend, denn schließlich äußert sich in diesen Gepflogenheiten der Charakter eines Volkes ebenso deutlich wie in jedem anderen seiner gesellschaftlichen Bräuche auch. Ich hatte mir das einfach nicht in letzter Konsequenz klargemacht, als ich den Flug buchte. Es macht einfach einen Unterschied, ob der Pilot einer Verkehrsmaschine an die Wiedergeburt glaubt oder befürchtet, nach seinem Tod auf ewig in der Hölle schmoren zu müssen. Doch das nur am Rande. Ich war also 2-mal in Varanasi. Das erste Mal war ich bereits bei meiner Ankunft krank. Da ich wusste, dass ich die Woche darauf wieder dort sein würde, beschloss ich, mir ein wenig Ruhe zu gönnen, einen Arzt aufzusuchen, mir die Stadt anzusehen, mir vielleicht den einen oder anderen Ort schon für eine Aufnahme vorzumerken, die Arbeit jedoch auf die Tage nach meiner Rückkehr aus Kathmandu zu verschieben. Varanasi war für die Zwecke meines Vorhabens wunderbar geeignet. Keine Ikone des Massentourismus vielleicht, aber ein Symbol für Fremdheit schlechthin und überhaupt das Fremdeste und auch Befremdlichste, was ich jemals gesehen habe. Eigentlich reizte mich jeder Winkel dieser Stadt zu einer Aufnahme, doch ich hob mir die Arbeit für später auf. Als ich jedoch aus Nepal zurückkam, war der Zauber weg. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Natürlich war mir die Stadt in der Zwischenzeit nicht vertraut geworden. Varanasi könnte mir nicht vertraut werden, selbst wenn ich den Rest meines Lebens dort verbrächte. Aber als ich vom Flughafen in die Stadt fuhr, wusste ich in etwa, was auf mich zukam. Ich kannte das Hotel, zu dem ich unterwegs war. Ich kannte dessen Inhaber beim Namen, ein indischer Judoka von furchterregender Konstitution und beispiellos friedfertiger Wesensart, mit dem ich mich vor meiner Abreise ein wenig angefreundet hatte. Ich kannte das Zimmer, das man mir zuwies, und fand darin meine Habseligkeiten, wie ich sie wenige Tage zuvor in der Obhut des Hotelpersonals zurückgelassen hatte. Ich wusste auch schon, wo ich zum Abendessen und wo ich frühstücken würde. Kurzum, es war ein bisschen wie nach Hause kommen. Vertraute Wege, vertraute Gesichter und vertraute Dinge. Und damit war das Abenteuer des allerersten Erlebens dahin. Ich gab mir redliche Mühe, noch ein paar gute Aufnahmen hinzubekommen, streifte ausgiebig durch die Stadt, suchte die Orte auf, die ich mir vorgemerkt hatte, leistete mir eine Bootsfahrt auf dem Ganges und verbrachte viele Stunden am Flussufer bei den rituellen Leichenverbrennungen, die der Stadt ihre religiöse Bedeutung geben. Aber es wurde nichts mehr. Ich hatte zwar große Lust, mir alles wieder und wieder anzusehen, aber ich hatte keine Lust mehr, es zu fotografieren. So viel zur Begründung meiner hohen Reisegeschwindigkeit. Sobald ich wieder zu Hause war, entwickelte ich die Filme, machte Kontaktkopien und traf eine erste grobe Auswahl. Diese Auswahl vergrößerte ich etwa auf Postkartenformat, färbte anschließend die Fotografien bräunlich und klebte sie in zwei riesige Fotoalben, die ich mir zu diesem Zweck von einem Buchbinder hatte machen lassen. Dort versah ich sie zuletzt noch mit Bildunterschriften, mit Erklärungen, wie wir sie alle aus den Fotoalben unserer Eltern oder Großeltern kennen. Damit war die Reise für mich abgeschlossen. An dieses Fotoalbum knüpfte ich bereits hohe Erwartungen. Es sollte mir zwar in erster Linie dabei helfen, den Überblick über das ausufernde Bildmaterial nicht zu verlieren und eine Grundlage sein für die konzentrierte Auswahl von wenigen Bildern, die ich am Ende der Arbeit treffen wollte. Aber ich hoffte, diese Alben würden auch für sich genommen interessant werden, am Ende vielleicht sogar eine vollwertige und eigenständige Version meiner Arbeit ergeben. Die Rechnung ging jedoch nicht auf. Das Album wurde ebenso langweilig wie jede andere ausufernde Sammlung von Urlaubsbildern auch. Und die 32 Perlen, die ich glaube schließlich darin gefunden zu haben, fallen überhaupt nicht auf. Sie gehen unter in der Fülle des Materials, welche die Konzentration und Neugier eines jeden Betrachters schon nach wenigen Seiten zunichte machen. Ebenfalls der Tradition meiner letzten beiden Arbeiten folgend, hatte ich geplant, einige Texte zu schreiben, welche die Bilder begleiten sollten. Ich hatte sogar von Anfang an ziemlich klar vor Augen, was es werden sollte. Umso überraschender, dass es mir gründlich misslang. Hier endet die Abhandlung unvollendet.